zwar aus den Kapiteln 17 und 18. Es gibt ja unterschiedliche Zeiten. Manchmal braucht man die Übersicht und Einblick in große Zusammenhänge. Und andermal braucht man das konkrete Wort für eine bestimmte Situation. Und heute werden wir uns mal mit dieser zweiten Sache beschäftigen. Ich greife einfach einige Verse raus, mit ganz unterschiedlichem Thema und trotzdem mit einigen Schwerpunkten. Wie immer, ich bin dankbar, wenn jeder seine Bibel dabei hat. Vielleicht den einen oder anderen Vers, der für ihn selber eine Bedeutung hat oder Bedeutung kriegt, notiert, weil das Wort Gottes in der Lage ist, uns weise zu machen. Und wir werden ermutigt, Gott zu bitten, dass er uns Weisheit schenkt. Aber ganz praktisch hängt das damit zusammen, dass wir sein Wort ernst nehmen. Kapitel 17, Vers 19. Wer Liebe sucht, deckt die Übertretung zu. Wer aber eine Sache immer wieder aufwärmt, entzweit Vertraute. Uns begegnet dieser Vers im Neuen Testament wieder. Dort wird es ein bisschen abgewandelt. Das heißt, dass die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Jeder, der verheiratet ist, weiß, dass eine Ehe nur so funktioniert. Wir werden ganz leicht aneinander schuldig. Am schnellsten mit unserem Wort. Es gibt ein ganzes Kapitel, das beschäftigt sich in der Bibel, das beschäftigt sich nur damit. Jakobusbrief Kapitel 3 hat dieses eine Thema, dass unsere Zunge ein kleiner Körperteil ist, aber in der Lage ist, die Richtung des ganzen Menschen zu steuern, wie ein ganz kleines Steuer, ein großes Schiff auch, wenn die entsprechende Richtung fährt. Wir denken oft gar nicht, was wir denken. Gewalt in unserem Reden ist. Und manche wundern sich, wenn ihr Herz ganz voll Liebe und trotzdem wird die Beziehung nie stabil, dann hat das wirklich oft mit dem Reden zu tun, weil man mit wenigen Worten Dinge ganz leicht kaputt macht, die viel Mühe gebraucht haben, um sie aufzubauen. Ich sage mal ein Beispiel, wenn ein Mann zu seiner Frau sagt, warum bist du so fett geworden, dann denkt der vielleicht, das ist gar nicht irgendwas Schwieriges. Das stimmt ja. Aber die Frau hört dann, ab jetzt passe ich nicht mehr zu dem Mann, bestimmt sucht er sich eine andere Frau. Und solche wenigen Worte reichen aus. Nur ein Beispiel. Wer Liebe sucht, so fängt dieser Vers an. Also ganz wörtlich heißt das, wer Liebe sucht, der deckt die Sünden zu. Es gibt viele Leute, die suchen von vornherein keine Liebe, sondern lieber Streit. Solche Leute suchen sich von vornherein immer die Fehler des anderen. Die wissen alles, was jemand anderes falsch gemacht hat und reden darüber mit großer Begeisterung. Das sollte nicht unsere Gewohnheit sein. Wir sollten wenigstens solche Leute sein, die Liebe suchen. Es ist schwierig. Es ist viel leichter, nachlässig zu sein oder unaufmerksam, als Liebe zu suchen. Ganz besonders schwierig ist das gegenüber Leuten, die selber nicht liebenswürdig sind. Vielleicht, weil wir uns schon mal über sie geärgert haben oder vielleicht, weil sie wirklich auch was Böses gegen uns haben. Wenn Jesus uns sagt, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, betet für die, die euch verfolgen, dann fängt das tatsächlich damit an, dass wir suchen, ob oder wie wir die solche Leute lieben können. Wir dürfen nicht denken, dass die Feindesliebe wie so ein Regen auf uns einfach runterstürzt. Auch ein Christ muss solche Dinge lernen. Und zwar, Wir werden zwar durch Gottes Geist in diese Richtung getrieben, aber um das dann praktisch zu machen, muss man ganz Schritt für Schritt lernen, wie das besser geht oder wie das immer schwieriger wird. Und hier heißt es, wer Liebe sucht, deckt die Übertretung zu. Ich denke, es gibt viele Gläubige, die haben die Idee, Feindesliebe kann man dadurch erreichen, dass man mit jemandem ganz viel Geduld hat und einfach warten muss, bis er sich verändert oder bis Gott ihn verändert. Aber hier wird uns ein Weg gezeigt, die Übertretung zu decken. Das ist unsere Aufgabe. Wenn du dich mit deiner Frau gestritten hast oder andersrum, wäre das ebenfalls der Weg. Die Fehler des anderen zu decken. Das kann nicht der andere, das kennen wir selber. Viele warten, dass der andere damit anfängt. Aber das können wir immer nur von uns aus machen. Also wer in der Sache falsch gelaufen ist, immer wieder in Erinnerung bringt, macht damit Beziehungen kaputt. Dann werden wir sagen, ich kann da nichts dafür, woran ich mich erinnere. Kommt einfach am Ende. Wir haben das gerade gemerkt, bei Arbeit bekommen, dass wir noch einfacher zu machen. Dann nützt das nicht, wenn wir das immer wieder laufen. Sondern wenn solche Dinge kommen, dann können wir unser eigenes Gedächtnis trainieren. Zu sagen, diese Sache, über diese Sache habe ich einmal, das habe ich einmal schon Gott geklagt. Der kümmert sich drum. Das ist bei ihm gut aufgehoben. Ich lebe heute neu. Der zweite Vers. Das 13. Und der 15. Wer Böses für Gutes vergilt, von dessen Haus wird das Böse nicht weichen. Manchmal sieht man Familien, da kommt immer ein Unglück zum nächsten. Wirklich, kein Mensch hat das Recht, immer ein glückliches Leben zu führen. Auch kein Gläubiger. Das Leben hat immer beides, Höhen und Tiefen. Ich erinnere mich genau an eine Predigt, die mein Vater gehalten hat, als ich ungefähr 14 oder 15 Jahre alt war. Er hat gepredigt über das Wort, das Gott gesagt hat zu Noah, nachdem diese große Flut vorbei war, wo Gott verspricht, er wird nicht nochmal die Erde verderben. Und dann redet Gott über die Zukunft. Von jetzt an soll nicht mehr aufhören, Sommer und Winter, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Tag und Nacht. Von jetzt an soll nicht mehr aufhören, Sommer und Winter, Frost und Hitze, Saat und Ernte, Tag und Nacht. Bis dahin hatte Gott den Menschen am Anfang gut geschaffen. Und er war von Adam angefangen immer schlimmer und schlimmer und schlimmer geworden. Bis am Ende, zur Zeit von Noah, Gott so satt war, dass er gesagt hat, ich mach Schluss. Alles, was die Menschen denken und planen, ist böse von ihrer Jugend an. Nur Noah findet Gnade in den Augen Gottes, weil er anders ist. Und alles, was Gott geschaffen hatte, wird dann ertränkt. In der Arche wird vieles gerettet, also werden die Tiere gerettet. Gott fängt mit dieser Familie neu an. Aber das Entscheidende, was von dort wirklich auch anfängt, ist dieser beständige Wechsel. Es gab ja damals einen extremen Klimawandel. Bis dahin war immer dasselbe Klima auf der ganzen Erde. Von da an wird es so, wie ich das eben gesagt habe, dass dieser beständige Wechsel. Und das heißt für uns Menschen, seit der Zeit Noahs, müssen wir damit rechnen, dass es wirklich einen beständigen Wechsel in unserem Leben gibt. Nicht nur beim Wetter, in unserem Geschäft. Darauf weist nämlich Saat und Ernte hin. Es gibt Zeiten, da müssen wir das Letzte investieren. Und danach ist nichts mehr da. Und es gibt Zeiten, da haben wir so viel, dass wir mit der Menge nicht wissen, wohin. Sondern eben auch Tag und Nacht. Es gibt helle und dunkle Zeiten in unserem Leben. Und das heißt auch für uns, es gibt schwierige und gute Zeiten. Das ist normal. Wow. Es gibt Familien, denen klebt das Unglück an allem, was sie machen. Und die Gesellschaft hat viele Jahrhunderte lang solche Familien gemieden. Weil man denkt, oh, die haben irgendwas Schlimmes gemacht. Und es gibt Wirkliche. Man kann das nicht leicht unterscheiden. Das ist schwierig zu unterscheiden. Wir haben das berühmte Beispiel von hier. Da kam alles Unglück, was nur überhaupt vorstellbar ist, an einem einzigen Tag über diesen Mann. Und am Anfang, sogar seine Freunde trauern mit ihm. Aber nach einigen Tagen haben die nur noch eine einzige Idee. Du musst irgendwas Schreckliches gemacht haben, sonst wäre nicht so viel Unglück auf dein Leben gekommen. Wir wissen, das war nicht so. Was war der Ursache? Warum kommt alles um?
Gott hat dem Teufel gesagt, du kannst ihn berühren, aber an sein Leben darfst du nicht. Immer weil der Satan ihn angeklagt hat, und gesagt hat, wenn du ihm nicht so viel Segen geben würdest, würde er dich doch eh verlassen.
Gott gestattet dem Teufel, das Leben Hiobs so extrem zu belasten, um dem Teufel ein Beispiel zu geben, dass Menschen an Gott festhalten, auch wenn alles Unglück der Welt über ihren Kopf, auf ihren Kopf fällt. Diese Realität müssen wir immer bedenken, wenn es einer Person oder einer Familie ganz besonders schlecht geht, ganz viel Übel oder Elend auf. Wenn das aber nicht die Ursache ist, dann müssen wir diesen Vers ernst nehmen. Wer Böses für Gutes vergilt, von dessen Haus wird das Böse nicht reißen. Hier steht ausdrücklich nicht von dessen Leben oder von dessen Körper. Von dessen Haus meint auch nicht zuerst das Gebäude, sondern es meint den Haushalt, die Hausgenossen. Wenn sich also bei jemand oder in einer Familie so viel Unglück sammelt, oder vielleicht wenn wir selber solche Erfahrungen machen und denken, vielleicht hat Gott seine Hand von uns abgezogen, dann muss man einmal prüfen, gab es etwas im Leben, in der Situation oder Menschen, der Gutes getan hat, und statt das Gute zu belohnen, dadurch, dass man besonders ehrbar, ehrerbietig, loyal, hilfsbereit ist, hat man das für diesen Menschen böse gemacht. Auf solche Dinge achtet Gott. Und ich sage ein Beispiel. Wenn uns Jesus sagt, dass wir unsere Feinde lieben sollen, indem wir Gutes für Böses auf sie packen, dann heißt es, dass wir wie feurige Kohlen auf dessen Kopf bringen. Das ist ein Bild, was wenn jemand glühende Kohlen auf den Kopf von jemand anders macht, ist schrecklich. Wenn wir jemand Böses was Gutes draufpacken, ist das wirklich wie glühende Kohlen, wenn der andere sich nicht ändert. Schau mal, wenn jemand böse ist, böse guckt oder böse redet und ich bin böse dagegen, dann schaukelt sich das ganz schnell hoch. Am Ende hat man vergessen, wer angefangen hat. Er sagt, du bist schuld, und der andere sagt, nein, du. Der eine sagt, du hast zuerst geschlagen. Der andere sagt, aber du hast mich zuerst beleidigt. Ja, aber du hast mich doch so blöd angeguckt. So. Versteht ihr? Damit kriegen wir Böses überhaupt nicht verbessert. Wenn jemand was Böses macht und ich beantworte das mit was wirklich Gutem, dann hole ich damit Gott nämlich in diese Beziehung. Weil der sagt, wenn ich Gutes gebe für Böses, was ich gekriegt habe, kriege ich keine Strafe. Wenn ich Böses gebe für das, was ich Böses gekriegt habe, kriege ich auch keine Strafe. Aber Gott ist draußen und sagt, ihr müsst euch klopfen, dann macht das. Hinterher kommt ihr beide bei mir angejammert. Wenn aber ich was Gutes für was Böses mache, dann darf sich der andere neu entscheiden. Er kann das Böse lassen. Wenn er das nicht lässt, kriegt er Gott zum Feind. Eigentlich auf solche einfache Weise lassen sich viele zwischenmenschliche Probleme lösen. Dritter Vers, Vers 15. Wer den Gesetzlosen rechtfertigt und wer den Gerechten verdammt, sie sind alle beide für den Herrn abscheulich. Merkwürdig, oder? Eben rede ich von der Feindesliebe. Das bedeutet aber nicht, dass wir Böses gut nennen. Feindesliebe heißt, ich beantworte Böses mit Gutem, aber ich nenne Böses nicht gut. Das wird manchmal verwechselt. Es gibt einzelne Christen oder manche Gemeinden, die denken, der Gipfel der Feindesliebe ist, wenn man alles Böse für gut erklärt. Hier lesen wir, solche Dinge sind für Gott grässlich. Böses bleibt böse. Gutes muss gut genannt werden. Und das zu vertauschen oder jemand Böses zu helfen oder jemand Gutes zu hindern, ist für Gott beides gleich schlimm. Wir lesen gleich die letzten beiden Verse noch von Kapitel 17. Wer seine Worte zurückhält, besitzt Erkenntnis, und wer kühlen Geistes ist, ist ein verständiger Mann. Und auch ein Narr, der schweigt, wird für weise gehalten, der verständig wird seine Lippen verschließen. Also Kapitel 17, Vers 27 und 28. Hier steht kühler Geist, kühl. Also mein Innerstes ist nicht leicht aufzuregen. Manche werden mit diesem Charakter geboren. Manche kriegen solche gute Erziehung. Andere werden ganz schnell aufgeregt. Man kann auch aufgeregt werden durch die Ungerechtigkeit, die man erleidet oder mit ansehen muss. Aber es nützt nichts, wenn wir explodieren und umfallen. Wenn wir nicht Geduld haben, ruhig bleiben und auf die richtige Antwort warten. Und manches Mal ist Schweigen die beste. So gut, dass sogar dumme Leute, die schweigen, besser reagieren als ganz kluge, die überall ihre Köpfe zu reden. Deswegen wird uns im Neuen Testament gesagt, jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden und langsam zum Zorn. Diese zweite und dritte funktioniert nur, wenn ich das erste ernst nehme. Schnell zum Hören. Ihr Lieben, nie stehe ich hier vorne, wenn ich nicht vorher gehört habe, was Gott sagen will. Ich durfte zwar schon als Junge vorlesen, aber bevor ich einmal geredet habe, habe ich viele Jahre nur gehört, gehört, gehört. Wir machen ausdrücklich Mut, dass sich möglichst alle beteiligen. Und ich freue mich aus tiefstem Herzen, wenn jemand das berichtet, was er mit Gott erlebt hat oder was er in der Bibel entdeckt hat, was er verstanden hat und anderen mitteilt. Aber auch das muss aus dem Hören geboren sein. Wann hat Gott das gesagt? Ist es für diese Gelegenheit? Oder ist es für jemanden, dem ich das persönlich weitergebe? Diese Dinge lernen wir aus dem Hören. Und diese Gesetzmäßigkeit finden wir schon im Alten Testament. Und dann im Kapitel 18, Vers 9. Auch wer sich lässig zeigt in seiner Arbeit, ist ein Bruder des Verderbers. Meine Mitarbeiter sind manchmal genervt, dass ich Arbeiten so genau ausgeführt haben will, dass alles ordentlich und aufgeräumt wird. Und dass ich das nicht aushalten kann, wenn einfach so eine Sache mal so gelassen wird. Hat man mir gesagt, du bist ja zwanghaft. Der Hintergrund ist genau dieser Bibeltext. Der ist seit meiner Kindheit in meiner Bibel angestrichen. Ich weiß nicht, vielleicht 13, 14 Jahre alt. Da ist in unserer Gemeinde einmal sind die Sprüche durchgearbeitet worden. Das ist einer der ersten Verse im Wort Gottes, die mich persönlich getroffen haben. Ich hatte als Kind auch nicht immer Lust, alles so ordentlich zu machen, wie mein Vater und mein Großvater das vorgearbeitet haben. Ich wollte schnell fertig werden und wieder mein eigenes machen. Spielen oder lesen. Hier habe ich eine Sache verstanden. Wer seine Arbeit lässig macht, einfach so, gerade so, dass sich die anderen vielleicht nicht ganz aufregen kann, ist ein Bruder des Verderbers. Das wollte ich nicht sagen. Wer ist denn ein Verderber? Der größte Verderber ist der Teufel selber. Und die Menschen, die sich bewusst und aktiv in den Dienst des Teufels stellen. Und ich habe einfach nicht gewusst, dass Nachlässigkeit uns an deren Seite steht. Heute mit den vielen Jahren Leben, die ich dazu gesammelt habe, verstehe ich das. Jede Sache, die ich nachlässig mache, hält nicht lange. Muss ich selber oder andere wiederholen. Das raubt uns unsere kurze Lebensspanne. Das raubt uns die begrenzten Ressourcen. Nimmt uns Mittel und so begrenzt Mittel. Das ist ein Grund für tausendfachen Ärger und Stress zwischen Menschen. Ich bin aufgewachsen in der Zeit des Kommunismus, wo dem Menschen die Verantwortung systematisch abtrainiert wurde. Die Partei wurde für die wichtigste Instanz erklärt, die alles regelt. Das hat nach einigen Jahren oder Jahrzehnten dazu geführt, dass niemand mehr bereit war, Verantwortung zu übernehmen. Und alles wurde nachlässig. Jede Arbeit. Ich sage ein Beispiel. Mein eigener Lehrmeister hat zu mir gesagt, während der Ausbildung, du musst nicht arbeiten, aber du musst wenigstens so aussehen. Es war streng verboten, während der Arbeit die Hände in die Taschen zu machen. Aber es war erlaubt, sich an irgendein Werkzeug festzuhalten. Es sah wenigstens so aus, wenn ich auf der Schaufel gestützt bin, dass ich gerade gearbeitet habe und so erschöpft bin, dass ich im Moment eine Pause brauche. Und anhand dieses Bibelverses habe ich verstanden, dass diese Haltung eine satanische Fessel ist. Und ich habe mich mit aller Entschlossenheit gegen diese Haltung gestellt, alles so nachlässig zu machen. Ich habe damals angefangen, Buch zu führen, also aufzuschreiben. Die offizielle Arbeitszeit pro Tag war 8 Stunden und 45 Minuten. Und ich habe gemerkt, auf diesen großen Baustellen, wir waren diese volle Zeit anwesend, plus Pausen. Ich bin morgens 4.35 Uhr mit dem Bus losgefahren und bin abends 17.55 Uhr zurückgekommen. Das heißt, ich war jeden Tag 13 Stunden unterwegs. Und im Winter war unsere effektive Arbeitszeit manches Mal nicht mehr als 3 Stunden. Wir waren anwesend, wir waren den ganzen Tag unterwegs, aber in der Zeit, wo man wirklich was geleistet hat, das war höchstens 3 Stunden. Und im Sommer höchstens 6 Stunden. Den ganzen Tag anwesend. Beschäftigt.
Massenpudding.
Aber ohne wirkliches Ergebnis. Das ist lässig. Das ist satanisch. Ich sage euch das, wenn ihr im Deutschkurs sitzt, macht das nicht so, dass ihr die Zeit rumkommt. Ich weiß, ihr kriegt alle dasselbe Geld am Monat. Aber diese Haltung ist eine satanische. Ich habe bald verstanden, wenn ich meine Arbeit in der Bausanierung wirklich ernst nehme, dann kann ich die so machen, dass ich nur ein einziges Mal in meinem Leben diese Arbeit machen brauche. Und dann hat sie eine Haltbarkeit von 30, 40, 50 Jahren mindestens. Wir haben, als wir von der Gerichtsverhandlung von Satan zurückgekommen sind, uns eine alte Kirche angeguckt. Das Dach ist längst eingestürzt, aber viele Mauern von dieser Kirche stehen noch. Ist wann gebaut worden? Vor mehr als 800 Jahren. Und das, was heute steht, das sind originale Teile. Das war für mich immer ein Anspruch. Ich will so arbeiten, dass die Handschrift Gottes darin zu sehen ist. Gottes Arbeit hält bis heute, obwohl der Mensch viel kaputt gemacht hat. Gott hat die Welt perfekt geschaffen. Der Teufel hat von Anfang an versucht, so viel wie möglich zu zerstören. Ich entscheide mich jeden Tag neu. Will ich für ihn oder will ich für ihn arbeiten? Mit ganzem Herzen, mit ganzer Kraft, mit ganzem Verstand oder so, dass ich irgendwie durch den Tag. Dann bin ich automatisch auf der anderen Seite. Bruder des Teufels. Ein letzter Vers. 18,10. Der Name des Herrn ist ein starker Turm. Der Gerechte läuft dorthin und ist in Sicherheit. Wir haben in der letzten Woche live eine unserer Partnerinnen kennengelernt. Frau Tape, die aus der Ukraine stammt. Wir haben miteinander einen großen Transport geladen. Dann hat sie bei uns übernachtet und ist am nächsten Abend mit Mitfahrgelegenheit nach Kiew. Und dazu musste ich sie nach Stettin zum Bahnhof bringen. Da hatten wir so eine halbe Stunde Fahrt miteinander. Da kamen wir ein bisschen ins Reden. Ich habe erfahren, sie ist schon Rentnerin, 60 Jahre alt, Witwe. Und ich habe ein bisschen gefragt und hat es erzählt. Ihr Mann hat vor 16 Jahren sich selbst gemordet. Sie selbst war orthodox, glaube ich, aber ohne Beziehung zu Gott. Mit dem Tod ihres Mannes ist sie selber ganz schwer depressiv geworden, so dass sie nicht mehr leben konnte. Und auch körperlich ganz schwer krank. Vor allem so hohen Blutdruck, dass sie immer wieder umgefallen ist. Und in dieser schlimmen Zeit hat eine Freundin sie eingeladen zur Gemeinde. Und sie ist dort mitgegangen und war von dieser schönen Atmosphäre beeindruckt. Aber sie war weiterhin distanziert. Sie ist zwar hingegangen, aber ohne eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Das war lange Zeit, mehrere Jahre. Dann an einem Sonntag, wie gesagt, sie ist morgens aufgewacht und wusste, an dem Tag wird sie sterben. Es ging ihr ganz schlecht. Sie ist zum Gottesdienst gegangen und hat danach mit dem Pastor geredet und hat gesagt, bitte betet für mich, ich sterbe sonst. Dann hat die Gemeinde für sie gebetet und auf dem Weg nach Hause ist sie gestorben, wirklich. Unterwegs so umgefallen. Sie haben, irgendjemand hat den Rettungsdienst
bis
der kam, war schon herzschüchtern. Dann haben sie sie wiederbelebt und auf Intensivstation gebracht. Und von da an war sie mehrere Tage im Koma. Aber sie hat mir erzählt, von außen war sie tot, also nicht ansprechbar, bewusstlos. Aber im Innersten hat sie gegen den Tod gekämpft. Sie wollte unbedingt leben. Und in diesem Kampf ist ihr eingefallen, dass ihre Freundin ihr einmal gesagt hatte, wenn du wirklich in Not bist, dann rufe zu Jesus Christus. Sie sagt, dann habe ich zu Gott geschrien. Das hat das ganze Krankenhaus gehört. Ich denke, das hat gar niemand gehört. Sondern das ist in ihrem Geist geschehen. Und sie sagt nur, was ihre Freundin ihr gesagt hat. Jesus Christus. Jesus Christus. Und sie sagt, als ob etwas geplatzt ist in ihr. Sie ist wach geworden. Die Ärzte waren um sie herum. Die waren überrascht, dass sie wieder lebendig wird. Und sie sagt, von diesem Moment an waren ihre Depressionen weg. Wir sagten, den heutigen Tag waren ihre gesundheitlichen Beschwerden weg, der hohe Blutdruck, der sich nicht reguliert hat. Und sie ist als neuer Mensch lebendig geworden. Dann hat sie entschieden, wenn Jesus Christus mich so liebt, dann hat er ein Recht auf mein Leben. Und so lebt sie seit dieser Zeit. Der Name des Herrn ist eine feste Burg. Der Gerechte läuft dorthin und ist gesichert. Ich denke, die meisten von uns haben heute einen recht sicheren Tag. Deswegen ist das vielleicht nicht ein Wort für heute. Aber wenn du wirklich in dieser existenziellen Not bist, du keinen Ausweg hast, nicht hier, nicht hier,
dann wirst du wissen, der Name
Jesus Christus ist über jedem Namen auf dieser Welt, in dem ist Rettung für unseren Körper, für unsere Seele, für unseren Geist. Das dürfen wir benutzen. Amen. Ja.